Was hat ein Luftballon mit Pfingsten zu tun? Er symbolisiert ganz gut, wie der Heilige Geist wirkt oder auch wer der Heilige Geist vielleicht ist. Weil der Heilige Geist, der ist immer ein bisschen schwerer zu greifen als Jesus, den wir uns irgendwie als Person vorstellen können, der hier als Mensch auf der Erde unterwegs ist. Aber der Heilige Geist, er wird in der Bibel beschrieben, zum Beispiel als Taube, die bei der Taufe von Jesus aus dem Himmel herabkommt, sozusagen, wie eine Taube. Aber so ein richtiges Bild oder so eine richtige Vorstellung, was jetzt oder wie jetzt der Heilige Geist ist, das können wir uns gar nicht machen. Sollen wir auch nicht, ne? Wir sollen uns ja keine Bilder machen und so. Aber ich finde, so ein Luftballon ist trotzdem ein ganz gutes Bild, weil der Heilige Geist ist wie Wind. Wir haben es die letzten Tage immer wieder erlebt. Es kann richtig, richtig stürmisch draußen sein, aber den Wind an sich hat noch niemand von uns gesehen. Wir sehen immer nur seine Auswirkungen, aber nicht den Wind selber. Und dasselbe ist halt beim Luftballon. Wir sehen die Auswirkung von Luft. Upp. Einmal für dich, Renate. Danke. Wir sehen die Auswirkung davon, dass Luft da ist oder Wind da ist, auch wenn wir diese Luft selber nicht sehen und greifen können. Und wenn wir jetzt fragen, was ist eigentlich Pfingsten? Wer weiß eigentlich, was dieses Wort Pfingsten ist? Weiß das jemand von euch? Die Streber vor? Ja, sehr gut. Was heißt Pfingsten? 50. Sehr gut, genau. Vom Griechischen Pentecost. Richtig. Oder auch Englisch werden Pfingstler oder Pfingsten heißt Pentecostals oder wie auch immer. Genau, alles, was damit zu tun hat, weil Pfingsten 50 Tage nach Ostern ist. Der Sonntag 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten. Das ist sozusagen der eigentliche Begriff. Aber bei Pfingsten geht es ja um den Heiligen Geist. Und wenn man da halt in die Bibel schaut, dann finden wir direkt ganz am Anfang schon, wird von dem Geist Gottes gesprochen, nämlich in den ersten zwei Versen der Bibel, wo wir lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also hier finden wir das erste Mal sozusagen den Begriff für den Heiligen Geist, für den Geist von Gott. Und das Coole ist, dass wir in der Sprache, das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und oftmals ist es ja gar nicht so leicht, wenn man versucht, Sachen zu übersetzen oder entsprechende Wörter zu finden, auch manchmal vom Hebräischen ins Griechische hinein nicht. Aber bei diesem Wort, wenn es um Gottes Geist, um den Heiligen Geist geht, ist das ganz eindeutig in der Bibel. Da haben wir nämlich zwei Begriffe. Das eine links ist Hebräisch und heißt Ruach. Das ist Ruach, genau, das ist der Begriff für den Geist Gottes im Alten Testament, im Hebräischen. Und im Neuen Testament, was auf Griechisch geschrieben ist, ist der Begriff für den Geist Gottes Pneuma. Und diese Begriffe, die haben so als wirkliche Hauptbedeutung die Übersetzungsmöglichkeiten Geist, Wind, Hauch. Und das ist eins von den Begriffen, die, wie gesagt, so eindeutig mit diesen wenigen Formulierungen, mit diesen wenigen Begriffen zu finden sind und einzufangen sind und eins zu eins zu übertragen. Gerade wenn wir versuchen, dann das auch ins Deutsche zu übersetzen, dann muss man dann immer versuchen, noch andere Formulierungen zu finden. Und gerade von einer Sprache in die andere, es ist nicht so einfach, immer genau den passenden Begriff zu finden. Was meint es jetzt eigentlich? Was greift das richtig auf? Aber hier ist das ganz klar auch schon zwischen Altem Testament und Neuen Testament. Der Heilige Geist, Ruach, Pneuma, Geist, Wind, Hauch. Und das Faszinierende da ist, genauso wie bei diesem Bild mit dem Luftballon, diesen Heiligen Geist, von dem wir lesen, dass er zu uns spricht, dass er in uns wohnt, dass er in uns, um uns herum am Wirken ist, er bewegt. Dieser Geist ist kraftvoll. Dieser Geist ist nicht einzufangen, nicht zu kontrollieren. Er ist da. Wir sehen seine Auswirkungen, auch wenn wir ihn selber nicht sehen können. Ich möchte heute Morgen, und das ist auch heute Morgen ein ganz spontaner Entschluss gewesen, mit euch ein ganz kleines geistliches Prinzip anschauen, was ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat, wie ich finde. Und dieses Prinzip, das finden wir zum Beispiel ganz häufig, finden wir in ganz vielen Predigten. Für mich hatte dieses Prinzip ein Prediger, der Johnny Nimmo heißt, sehr geprägt, der auch Gastsprecher auf dieser MV-Tagung, die wir neulich hatten, auf der MV Echt war. Und der hat ein ganz einfaches Prinzip, was er immer wieder aufgreift und an ganz vielen Beispielen in der Bibel aufzeigt. Und das ist, wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Aber wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen, an unsere Schwachheit. Und das, was wir brauchen und das, was wirklich exponentielles Wirken in unserem Leben und in den Bau von Gottes Reich bewirken kann, ist eben Gottes Kraft durch seinen Geist. Also diese drei Punkte, Auftrag, Schwachheit und Gottes Kraft. Und das ist ja heute Morgen irgendwie so präsent geworden, weil heute Morgen der Morgen nicht ganz gelaufen ist, wie ich das geplant hatte. Julia ist aufgewacht, meine Frau, und mit Fieber. Und unsere Tochter ist auch nicht ganz fit. Und Julia wollte eigentlich moderieren. Und Malia war auch richtig schlecht drauf. Und normalerweise bereite ich Sonntagmorgens, nehme ich mir die Zeit, nochmal intensiv in meine Predigt reinzugehen. Das war heute Morgen auch nicht möglich. Und so habe ich mich mitten in diesem geistlichen Prinzip wiedergefunden. Wir sind mit einem Auftrag unterwegs. Und vielleicht bin ich mir manchmal, ja, habe ich auch einen speziellen Auftrag. Aber ein Auftrag, der auch sehr, sehr passend ist für Pfingsten, eine gute Formulierung, die finden wir im Anfang der Apostelgeschichte. Eigentlich zu dem Zeitpunkt der Himmelfahrt. Also das ist die Beauftragung von Jesus an uns, die er gibt, bevor er an Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren ist. Und dort lesen wir, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, eine Verheißung, Jesus geht, der Heilige Geist kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Das ist unser Grundauftrag als seine Nachfolger, als Christen, als die, die wir sagen, wir lieben Jesus, wir folgen ihm nach. Seine Zeugen zu sein, ihn zu bezeugen, das zu bezeugen, ja, wofür er gekommen ist, die gute Botschaft, dass Gott Gemeinschaft mit den Menschen sucht und sich selbst dafür hingibt, damit er diese Gemeinschaft wiederherstellen kann und damit wir mit diesem Gott unterwegs sein können. Damit wir annehmen können, dass er uns ganz neu schaffen möchte und wir ein neues Leben und neue Identität bekommen haben durch ihn. Wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag lautet, Zeugen zu sein, Jesus zu bezeugen. Zu bezeugen, was Jesus am Kreuz getan hat. Zu bezeugen und darauf hinzuweisen, dass Gott mit seiner Kraft, die er die ganze Welt geschaffen hat, am Wirken ist und dass dieser Schöpfergott sich ganz persönlichen Kontakt und Beziehung mit seinen Menschen wünscht und sucht. Und dieser Auftrag ist jetzt uns nicht gegeben, so jetzt lauf mal los und mach mal, sondern dieser Auftrag ist da, dass wir ihn erfüllen für Gott und das tun können mit seiner Kraft. Ich glaube manchmal, dass wir Menschen unterwegs sind und auch aus eigener Kraft versuchen, einiges zu tun und manchmal staunen wir auch, was Menschenkraft so bewirken kann und doch hervorbringen kann. Und doch bin ich überzeugt und kann aus eigener Erfahrung sagen, wir stoßen an Grenzen. Ich bin nicht immer kräftig imstande, das Gefragte zu tun. Ich bin nicht immer der tolle Hecht. Aber durch Jesus muss ich es gar nicht sein. Muss ich gar nicht aus meiner eigenen Kraft heraus der Superheld sein. Das ist gar nicht mein Auftrag. Wir sollen Zeugen, wir sollen Botschafter für Gott sein. Mit unserem Leben auf ihn hinweisen. Mit dem, was wir tun, auf ihn hinweisen. Und wenn das nicht genug ist, dürfen wir zur Not auch Worte benutzen, um seine Liebe weiterzugeben und von ihm zu erzählen, von der rettenden Botschaft. Und ihr wisst, diese Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, oder einige von euch haben das gehört, dass dies ist für mich immer so eine faszinierende Zeit, weil eben Jesus im Himmel ist und nicht mehr bei den Menschen und der Heilige Geist ist eben noch nicht gekommen. Und das ist so eine ganz komische Zeit, die nicht so richtig zu greifen ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es sehr herausfordernd war, diese Zeit für die Jünger, wo sie vieles hinterfragt haben, in Frage gestellt haben, jetzt ist Jesus weg und wie ist denn das jetzt mit dem Heiligen Geist? Wann kommt der oder wie sieht das aus und wie geht es jetzt überhaupt weiter? Und ja, ich glaube, genau diese Zeit war eben eine Zeit auch von Schwachheit für die Jünger, wo sie eben ja herausgefordert waren, wirklich Gott zu vertrauen und an Jesus zu glauben, an das, was er gesagt hat, als er noch direkt unter ihnen unterwegs war und ihnen mitgegeben hat. Und Gottes Auftrag, wenn er auch sagt, wir sollen in alle Enden der Erde gehen, das klingt ganz schön groß. Und klingt vielleicht so groß, dass wir es gar nicht schaffen können. Vielleicht klingt dieser Auftrag manchmal sogar, als ob er von vornherein scheitern müsste. Aber ich glaube, wir sind dazu berufen, Dinge zu tun, die wir gar nicht erst mal meinen, dass wir sie tun können. Und ich glaube, auch da immer wieder einer der wichtigsten Aspekte, was wir mit Jesus können, ist, andere Menschen zu lieben und einen Unterschied in dieser Welt zu machen, indem wir die Liebe von Jesus weitergeben, in Worten und in Taten. Und vielleicht manchmal denken wir, wir wissen gar nicht, wo wir jetzt diese Liebe oder diese Kraft hernehmen sollen. Und ich glaube, das sind die ganz besonderen Momente, wo dann die Kraft Gottes und des Heiligen Geistes zum Wirken kommt. Und wenn wir über Schwachheit reden, dann weiß ich nicht, wie es euch geht, aber Schwachheit ist nicht unbedingt was Angenehmes. Nichts, wo man sich jetzt so drüber freut, hey, ich merke, ich komme an meine Grenze, ich bin schwach. Und ich glaube, uns Menschen fällt es auch schwer, loszulassen. Manchmal zu sagen und einzugestehen, ich habe vielleicht an manchen Punkten nicht die Kontrolle. Ich habe nicht immer alles in meiner Hand. Es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Da bin ich schwach, da reicht meine Kraft, mein Vermögen nicht für aus. Und so fangen wir, glaube ich, auch an, viele Dinge auch im Glauben vielleicht herunterzuschrauben, weil wir Angst davor haben, dass wir es gar nicht können. Wir können nicht vielleicht einen Menschen gesund machen, der schwer krank ist. Aber was wir tun können, ist, wir können dafür beten, wir können unseren großen Gott bestürmen, dass er Heilung schenken kann, weil er ist derjenige, der imstande ist, Wunderdinge zu tun, große Dinge zu tun. Weil er spricht und es geschieht. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer hier unser WLAN, was hier im Haus ist. Das heißt ex nihilo, total theologisch. Also wer hat sich schon mal gefragt, was dieses WLAN bedeutet? Das bedeutet einfach aus dem Nichts. Ex nihilo ist lateinisch aus dem Nichts heraus. Und das ist, wie Gott die Welt geschaffen hat. Er hat nicht irgendwelchen Chemiebaukasten genommen und dann was zusammengemixt und dann kam da ein anderes Element raus, sondern er hat gesprochen in etwas hinein, was nicht da war und es kam in die Existenz. Das soll ihm mal jemand nachmachen. Schon Paulus hat irgendwie auch immer wieder angedeutet, dass Schwäche für ihn eine Herausforderung war und dass er damit mit Schwäche gekämpft hat. Wir lesen im Römerbrief. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Oder auch Ja, ein bisschen weiter. Ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Auch ihm ist diese Schwäche, das, was er nicht tun kann, da, wo er ja den Zerfall in sich selber vielleicht sieht, total präsent. Und dann im Glauben unterwegs zu sein, in der Nachfolge herausgefordert zu werden, vor großen Herausforderungen zu stehen, da schrecken wir oft auch zurück, weil wir vielleicht glauben, vielleicht habe ich nicht genug Glauben. Ja, viele andere haben das ja vielleicht, aber ich bin damit nicht gemeint. Oder auch ein sehr christliches Denken, ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, ist, ja, also als Christ durchzustarten, so richtig mal loszulegen, also vielleicht, wenn ich diese eine Sünde endlich mal losgeworden bin und den Kampf dort gewonnen habe, dann werde ich auch straighter unterwegs zu sein. Und ja, oder ja, aber vielleicht, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit und ich lese erst einmal die Bibel durch und dann bin ich vielleicht wirklich ein guter, besserer Christ, dass ich dann besser geistliche Dinge verstehen kann und geistlich vorwärts kommen kann. Oder ja, vielleicht müsste ich erst noch mal richtig glauben oder eine Entscheidung treffen und dann kann mich Gott gebrauchen. Wir versuchen an vielen Punkten uns irgendwo festzuklammern, mit unserer Schwäche zu nutzen, um andere Dinge herunterzuspielen, geistliche Dinge, unser Voranschreiten. Und wir fangen eigentlich mit den schwersten Dingen an, ein guter Christ zu sein. Gegen große Schuld im Leben anzukämpfen. Feinde zu lieben, auch richtig schwer. Auch wo wir sagen, ja, da könnte ich vielleicht ansetzen. Und eigentlich eins der einfachsten Dinge, wo wir anfangen können, ist, dass wir anfangen zu beten. Und anfangen zu sagen, Gott, ich kann es gerade nicht. Ich fühle mich nicht imstande, Schritte zu gehen. Große Sprünge zu machen. Große Entscheidungen zu treffen in meinem Leben. Aber wir können anfangen zu beten und unseren großen Gott bitten, dass er Dinge tut. Dass er am Wirken ist. Wir halten oft an dem, was wir tun können, fest. Aber eigentlich ist das Einfachste zu beten. Für Heilung. Für Gottes Kraft, für Durchbrüche. Und ich glaube, das ist das, was wir ganz oft vergessen zu tun oder zögern. Oder vielleicht nicht, ja, auch da, ja, runterstufen und sagen, erst müsste ich ja und dann kann Gott ja auch. Nein, es ist genau andersrum. Wenn wir nicht können, dann kann Gott. Er kann große Dinge tun. Und wenn Gott am Wirken ist und auch mit seinem Heiligen Geist am Wirken ist, dann passieren auch Dinge, die uns vielleicht schwerfallen oder die wir nicht so richtig einordnen können. Gerade wenn es um Thema Heiliger Geist geht und ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon Erfahrung gemacht hat in Gemeinden, wo Leute vom Geist erfüllt umfallen oder auf dem Boden liegen und lachen oder ähnliche Dinge oder in Sprachen beten oder was auch immer. Es passieren Dinge, die man vielleicht nicht einzuordnen weiß, die für uns nach Kontrollverlust aussehen, wo wir uns fragen, wie kann das sein? Wirkt Gott wirklich so? Sprachengebet ist zum Beispiel so etwas. In Sprachen zu beten, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, wenn jemand anfängt, etwas auszusprechen, was nicht nach einer wirklichen Sprache hört, was nach Gebrabbel oder Kindersprache sich anhört. Im Römerbrief finden wir auch dazu eine Stelle, die versucht, das vielleicht ein bisschen prägnant zu beschreiben. Der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja vielleicht gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und an anderer Stelle, wo es um Sprachengebet wird sogar davon gesprochen, dass eigentlich jeder in Sprachen beten könnte, wie auch immer. Etwas, was wir nicht so richtig greifen können, etwas, was passiert, was da ist, was wir nicht wirklich greifen können, was wir nicht fassen können, was wir nicht vorhersehen können, was wir nicht einfangen können. So wie wir nicht wirklich vorhersagen können, wo jetzt dieser Luftballon hinfliegt. Keine Angst, Renate, es geht in die andere Richtung. Wir können manche Dinge nicht greifen. Wie zum Beispiel auch dieses Sprachengebet. Oder Prophetie. Ich weiß nicht, was du über Prophetie denkst oder gehört hast. Und oft wird Prophetie im Einfachen immer so definiert, dass man sagt, wenn jemand eine Prophezeiung hat, dann ist es eine große Vision der Zukunft. Und ich glaube, auch das ist nicht zutreffend, wenn wir uns mit dem Thema in der Bibel beschäftigen, dann ist Prophetie für mich vielmehr etwas, dass Gott uns auch etwas offenbart, was vielleicht in der Vergangenheit oder in der Gegenwart dran ist. Oder was in der Gegenwart existent ist, was wir bisher noch gar nicht so gesehen oder wahrgenommen haben. Er hilft uns vielleicht einfach in einem prophetischen Moment die Gegenwart zu sehen, im Herzen zu verstehen, was ist da eigentlich gerade los. Deckt vielleicht Dinge der Vergangenheit aus und beschreibt vielleicht auch irgendwelche Resultate, die in die Zukunft hinweisen oder in der Zukunft wichtig werden. Aber ich glaube, dass prophetische Momente schon da anfangen, wo uns ein Licht aufgeht, wo wir merken, aha, das ist gerade des Wurzels Kern. Oder wie auch immer man sowas sagt. Das ist der Knackpunkt, warum gerade hier etwas im Argen liegt. Warum es jemandem gerade wirklich schlecht geht. Ich entdecke das manchmal, ich finde, meine Frau ist manchmal prophetisch unterwegs. Wenn ich bei mir Tage gibt, wo ich nicht gut drauf bin, wo es mir nicht gut geht, fällt es mir immer schwer, das auszudrücken und wirklich zu sagen, wo liegt jetzt hier eigentlich wirklich der Hund begraben? Oder wie immer noch. noch irgendwie ein schönes Bild. ja, danke. Und sie dann manchmal einfach fragt, ey, sag mal, war das nicht der Moment? Oder kann es sein, dass du damit gerade am Knabbern bist? Und ich denke, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht soll ich da mal hinschauen, um zu schauen, wie es gerade so in meinem Inneren aussieht oder warum es mir gerade so schlecht geht. Auch da fängt für mich schon Prophetie an, wo ich glaube, wir können Gott bitten in Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Und Gott kann uns Offenbarung schenken durch seinen Geist, dass wir etwas verstehen, dass wir weiterkommen. Gott ist Geist, Wind, Rauch, er lässt sich nicht kontrollieren, nicht einfangen. Aber unsere Schwachheit gibt Gottes Geist den Raum, dass er wirken kann und dass er diesen Raum mit Kraft erfüllen kann. Gottes Kraft, wenn wir ins Alte Testament schauen und schauen, wie dort Gott am Wirken ist, da sehen wir zum Beispiel, dass wenn jemand mit Gottes Geist erfüllt wird im Buch der Richter, dass er einfach die Kraft bekommt, gegen Unrecht aufzustehen. Gottes Geist bewirkt, dass jemand sagt, hier ist doch schreiende Ungerechtigkeit und steht auf und sagt, das ist falsch, so können wir nicht weitergehen, wir müssen hier etwas ändern. Auch das ist eins der Wirken des Geistes, wenn Gottes Geist Menschen erfüllt im Alten Testament, was dann passiert, wie Gottes Geist am Wirken ist. Ja, und Dieser Vers bringt sehr, sehr gut nochmal das auf den Punkt. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ich glaube, zu allererst oder ein großes Wirken des Heiligen Geistes ist, dass er einfach genau eine Antwort nach einer der größten Fragen ist, die wir Menschen haben, oder einer der größten Sehnsüchte, nämlich überhaupt Gott nahe zu sein. Sich Gott nähern zu können. Und Gottes Kraft und Gottes Geist, Gottes Wirken ist genau das. Dass Gott uns ganz, ganz nahe kommt. Nicht nur so nahe, wie Jesus mit den Menschen unterwegs ist, sondern so nahe, dass er sogar in uns drin sein möchte. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Wir sind heiliger Tempel Gottes. Auch dadurch, dass er uns neues Leben und neue Identität gegeben hat, dass wir als Heilige unterwegs sein können. Und er uns gebraucht als Tempel, um selbst in uns zu wohnen. Wenn Gottes Geist wirkt, dann kann es zum Beispiel sein, dass wir uns einfach freuen darüber, dass Gott da ist. Dass wir denken und fühlen können, was Gott fühlt. Dass wir lieben können. Ich habe viel gesagt und man könnte jetzt, glaube ich, noch in vielen Punkten ins Detail gehen, aber womit ich dir heute Morgen Mut machen möchte, ist, offen zu sein für den Heiligen Geist. Keine Angst zu haben vor dem Wirken Gottes. Schwachheit zuzulassen. Zu sagen, ich bin schwach. Ich habe nicht alles in der Hand. Wenn wir Jesus nachfolgen, sagen wir ihm eigentlich bewusst, sei du Herr in meinem Leben. Und doch halten wir so viel an unserer Kontrolle fest. Ein Schritt zu sein und Gott zu bitten, seinen Heiligen Geist zu schenken, ist vielleicht zu sagen, Gott, mach mich mutig, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe in die neue Woche zu starten. Herr, schenk du mir Gewissheit deiner Nähe, dass du in meinem Inneren bist. Wir können das älteste Gebet der Kirche beten. Komm, Heiliger Geist. Und wir haben die Zusage mit einer sehr schönen kurzen Vergleich. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel anfangen, auch von Gottes Geist gewirkt zu beten, vielleicht auch zum Beispiel gegen Krankheit zu beten und zu sagen, Gott, wir bitten dich, dass du Heilung schenkst, vielleicht sogar jemandem, der todkrank ist, dann werden wir wahrscheinlich oft, wenn wir uns darum oft bemühen und intensiv beten, auch erleben, dass das Gebet nicht erhört wird. Ich glaube, je öfter wir beten, desto öfter werden wir feststellen, dass viele Gebete auch nicht so erhört werden, wie wir uns das wünschen. Aber ich glaube auch, dass je mehr wir beten, desto mehr werden wir auch erleben und erfahren, dass Gott am Wirken ist und dass er Dinge tut, die wir nicht tun können, die wir nicht erwarten. Dass Gott Dinge tut, die manchmal vielleicht anders aussehen, so als wie wir uns das vorstellen. Aber Gott ist am Wirken. Und ich möchte jetzt beten und dann starten wir in eine Lobpreiszeit, eine Zeit, in der wir uns ganz bewusst einfach Gott hinwenden können und ja, ihm sagen können, wo wir vielleicht noch festhalten an Dingen, wo wir unsere Kontrolle vielleicht nicht abgeben wollen, wo wir ihn vielleicht einfach bitten können, dass er uns begegnet, dass er prophetisch in Situationen hineinspricht, vor denen wir gerade stehen. Guter Gott, ich danke dir, dass du hier mit deinem Geist präsent bist, dass du hier in unserer Mitte thronst, weil du sogar in uns lebst und wohnst und dich uns als deine Tempel ausgesucht hast, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass wir dich so nah wissen dürfen. Und Gott, Vater, wir bitten um deinen Heiligen Geist. Wir beten, dass du kommst mit deiner Gegenwart, dass wir mit deinen Augen sehen können, dass wir erleben dürfen, wie du am Wirken bist. Gott, und ich bete, dass du unsere Herzen, unseren Verstand aufmachst, Herr, dass wir offen sein können für dich und für dein Wirken, was manchmal ganz anders ist, als wir es erwarten, was uns manchmal vielleicht fremd erscheint, in welchen Ausdrucksformen du kommst. Komm, Heiliger Geist, komm, wirke du unter uns.